Ottwald von Trittin hatte sich umgezogen und betrat die Räume seiner Mutter. Auch diese trug nun trockene Kleider und starrte mit verbissener Miene durch das Fenster auf die Scheune, deren verkohlte Balken im hellen Sonnenschein feucht glänzten. Ottwald von Trittin holte sich ein Glas aus dem Schrank. Während er es füllte, schüttelte seine Mutter stöhnend den Kopf.
»Es ist verflucht ärgerlich, dass die Scheuer niedergebrannt ist. Wir hätten doch dem Vorschlag des Vertreters der Berlinischen Feuerversicherungsanstalt folgen und die Versicherungssumme erhöhen sollen. So können wir von Glück sagen, wenn das Geld für eine neue reicht. Das verbrannte Heu wirst du nur dann ersetzen können, wenn du einen Teil des Viehs verkaufst.«
Ottwald von Trittin trank sein Glas leer, bevor er antwortete.
»Es tut mir leid, Mama, aber wir werden kein Geld von der Versicherung bekommen.«
Seine Worte trafen seine Mutter wie ein Schlag.
»Was sagst du da?«
»Ich hab vergessen, die Versicherungsprämie zu zahlen.«
Es fiel Ottwald von Trittin nicht leicht, dies zuzugeben, doch er wagte nicht, sein Geständnis hinauszuzögern. Erfuhr seine Mutter es von anderer Seite, war es noch weitaus schlimmer. Malvine war so entsetzt, dass sie keine Kraft für einen Wutausbruch aufbrachte.
»Aber wie konntest du nur? Du hattest dir das Geld dafür doch extra aus der Kasse genommen.«
Ihr Sohn lachte bitter auf.
»Ich wollte die Summe ja einzahlen, aber dann musste ich dringend nach Königsberg und hab das Geld für die Fahrt verwendet. Danach habe ich nicht mehr daran gedacht.«
Das war gelogen. Nachdem so viele Jahre lang nichts auf dem Gut passiert war, hatte Ottwald von Trittin geglaubt, er könnte sich das Geld für die Versicherung sparen und es für seine eigenen Bedürfnisse ausgeben. Malvine ahnte dies und funkelte ihren Sohn außer sich vor Zorn an.
»Wovon willst du dann eine neue Scheuer errichten lassen und Heu kaufen, damit unser Vieh über den Winter kommt?«
fragte sie mit eisiger Stimme. Ihr Sohn verzog das Gesicht.
»Ich habe keine Ahnung. Ich wäre schon froh gewesen, wenn wir die Zinsen hätten zahlen können, die auf uns lasten. Jetzt kann ich nicht einmal mehr das.«
»Dann musst du mit deinen Bankiers reden, damit sie dir die Zinsen stunden und einen neuen Kredit geben.«
Ottwald von Trittin stieß ein höhnisches Lachen aus.
»Die Herren Bankiers empfangen mich nicht einmal mehr, sondern lassen sich verleugnen, wenn ich erscheine. Wir sind nicht mehr kreditwürdig, meine liebe Mama.«
»Aber du musst doch etwas tun.«
»Ich hatte die Hoffnung, dieses Jahr überstehen und im nächsten einen der Kredite ablösen zu können. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Wir sind am Ende, liebe Mama. Wenn wir nicht wollen, dass Trittin unter den Hammer kommt, muss ich nach Berlin fahren und Onkel Fridolin um Geld bitten. Da ein Zusammenbruch des Gutes auch seinen Namen beschädigen würde, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als mich zu unterstützen.«
»Du wirst nicht zu diesem Lumpen fahren«,
brach es aus Malvine heraus.
»Dieser verfluchte Fridolin und seine Frau Lore sind ganz allein an unserem Unglück schuld. Ich wollte, sie wären tot.«
»Das herbeizuführen hast du schon einmal vergeblich versucht«,
antwortete ihr Sohn ungerührt.
»Heute bin ich froh, dass dein Plan gescheitert ist. Einen Toten könnte ich nämlich nicht mehr um das Geld angehen.«
Malvine fuhr zornig auf.
»Du wirst Fridolin um gar nichts angehen. Wir werden ihn anzeigen und fordern, uns den Betrag, den sein verfluchter Onkel unserem Gut entzogen und seiner Enkelin zugesteckt hat, mit Zins und Zinseszinsen zurückzugeben. Danach steht unser Gut wieder herrlich und in Freuden da. Du wirst sofort morgen nach Königsberg zu unserem Anwalt reisen und...«
»Contenance, meine liebe Mama. Ich habe die Bücher des Gutes genau studiert. Lores Großvater, Wolfhard Nikolaus von Trittin, hat vielleicht nicht alles getan, um das Gut auf der Höhe zu halten, aber keinesfalls jene Märchensummen der Kasse entnommen, die du dir in deiner Fantasie vorstellst. Als mein Vater das Gut übernahm, war es in einem stabilen Zustand, und das hätte auch so bleiben können, wenn du nicht unseren Inspektor dazu gebracht hättest, die Bücher zu fälschen und dir den größten Teil der unterschlagenen Summen zu überlassen. Damit hast du vor einigen Jahren in Berlin die große Dame gespielt und auch deinem damaligen Liebhaber einiges an Geld zugesteckt.«
Malvine empfand die Anklage ihres Sohnes als so unverschämt, dass sie mit der Hand ausholte, um ihm eine Ohrfeige zu geben. Doch Ottwald entzog sich mit einer geschickten Bewegung und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Das ist die Wahrheit, liebe Mama.«
»Du tust ja gerade so, als wäre nur ich allein an unserer beschämenden Situation schuld«,
rief Malvine empört.
»Dabei vergisst du, dass du ebenfalls kräftig die Hand aufgehalten hast, weil dir das Taschengeld, das Fridolin dir zugebilligt hat, zu gering war. Seitdem du das Gut selbst führst, hast du ebenfalls nicht gerade sparsam gelebt.«
»Ich hätte es mir leisten können, wenn du das Gut nicht um eine große Summe gebracht hättest«,
antwortete ihr Sohn ungerührt.
Daher wirst du erlauben müssen, dass ich Onkel Fridolin um Geld angehe. Um die Reinheit des eigenen Namens zu wahren, wird er sich meiner Forderung beugen müssen.«
Ottwald von Trittin lächelte so zufrieden, als hätte er die niedergebrannte Scheune schon vergessen. Ihn reizte nicht nur das Geld seines Verwandten, der in Berlin lebte und ein reicher Bankier geworden war, sondern auch die Reise dorthin. Gegen die Reichshauptstadt war Königsberg nur ein Provinznest, und er ging davon aus, dass Berlin weitaus größere Chancen bot, eine reiche Erbin für sich zu gewinnen. Fridolin von Trittin wartete, bis ein Diener Zigarren und Likör bereitgestellt und das Zimmer wieder verlassen hatte. Dann sah er Emil von Dohnke und dessen Schwiegervater auffordernd an.
»Nun sagen Sie bitte, was Sie auf dem Herzen haben. Ihren Mienen zufolge muss die halbe Bank zusammengebrochen sein.«
»Dit nicht gerade«, antwortete Dohnke. »Trotzdem ist die Sache in höchstem Maße ärgerlich. Es geht um einen sehr hohen Kredit an einen Herrn. Ich hatte diesem Kunden bereits vor Jahren mehrere Kredite erteilt und mir nichts dabei gedacht, als er im letzten Jahr erneut um einen bat. Die mir gebotenen Sicherheiten schienen mir über jeden Zweifel erhaben. Der Herr besitzt eines der größten Güter in der Nähe von Bremen und wollte für dessen Erzeugnisse eine Konservenfabrik errichten. Die Rendite schien uns hoch genug, um den Kredit bewilligen zu können. Vor ein paar Wochen schickte der Mann seinen Sohn zu uns und ließ ihn erklären, es seien Probleme aufgetaucht, die er jedoch bewältigen könne. Er bräuchte allerdings weiteres Geld, damit die Situation nicht eskaliere. Als Sicherheit hat er uns den Erbschmuck seiner Familie angeboten.
»Ich begreife immer noch nicht, was daran schlimm sein soll«, warf Fridolin ein.
»Der Schmuck ist falsch.«
Es fiel August Grünfelder sichtlich schwer, dies zuzugeben.
»Haben Sie ihn vorher nicht schätzen lassen?« fragte Fridolin verblüfft.
»Selbstverständlich. Und zwar von einem Juwelier mit dem besten Ruf. Auf dem Weg von dort in unsere Bank muss der Schmuck ausgetauscht worden sein. Um zu erfahren, auf welche Weise dit vonstatten gegangen ist, hab ich einen Detektiv beauftragt. Der Mann soll sich auch auf die Suche nach dem faulen Kunden machen.«
»Also ist er verschwunden?«
Nach Grünfelders Bericht hatte Fridolin nichts anderes erwartet.
»Ja, det is er. Und zwar unter Zurücklassung gewaltiger Schulden.«
Emil von Dohnke ballte die Faust.
»Wie steht es mit seinen Sicherheiten?« wollte Fridolin wissen. »Schlecht. Um genau zu sagen, sehr schlecht. Der Mann hat außer uns noch 4 weitere Banken um ein Vermögen betrogen. Das Ganze wird natürlich äußerst diskret behandelt.«
Dunke rieb sich die Stirn und trank seinen Cognac auf einen Zug aus. Um Mitleid zu haben, war Fridolin zu verärgert.
»Das Ganze ist wohl so diskret abgelaufen, dass ich nichts davon erfahren durfte.«
Dunke hob hilflos die Hände.
»Herrjott, wir dachten, das wäre nur ein Kredit, wie ihn jeder von uns bewilligen kann. Sie waren zu dem Zeitpunkt in England und wir sahen keinen Grund, ihn deswegen zu telegrafieren. Bei ihrer Rückkehr war das Ganze bereits abgeschlossen und wir haben der Expertise des Juweliers vertraut.«
»Wie es aussieht, hat Richard von Klingenfeld bzw. dessen Sohn Anno den letzten Kredit bereits in betrügerischer Absicht beantragt.«
Grünfelder war das schlechte Gewissen zwar anzumerken, doch so einfach wollte Fridolin ihn nicht davon kommen lassen.
»Hätte dies nicht bis morgen Zeit gehabt, wir hätten in aller Ruhe im Büro darüber sprechen können.« »Die Zeit drängt mehr, als Sie sich vorstellen können«, erklärte Dunke. »Es geht um die letzte Sicherheit, über die wir verfügen. Und dit ist die Hypothek auf Gut Klingenfeld und die halbfertige Konservenfabrik. Wenn wir den Besitz bis Montagmittag nicht selbst übernehmen, kommt beides unter den Hammer. Dann addiert sich zu dem Verlust durch den falschen Schmuck auch noch ein Großteil der alten Kredite.«
»Ich habe Baron Klingenfeld vertraut und damit gerechnet, er werde seine Verbindlichkeiten trotz gewisser Probleme erfüllen. Deshalb habe ich ihm immer wieder neue Fristen eingeräumt. Andere Kreditgeber, deren Sicherheiten aus weiteren Liegenschaften des Barons bestehen, haben bereits die Zwangsvollstreckung beantragt. Wenn wir nicht rasch handeln, kommt auch der Gutshof mit allen zugehörigen Ländereien unter den Hammer. Und was dit bedeutet, können Sie sich vorstellen.«
Grünfelder klang verzweifelt, und das konnte Fridolin ihm nachfühlen. Bei einer Zwangsversteigerung wurde selten der volle Preis erzielt. Wahrscheinlicher war, dass jemand das Gut für einen Bruchteil seines Wertes erstand. Da er den Schaden der Bank so gering wie möglich halten wollte, fragte er nach Einzelheiten, mit denen Dunke so rasch bei der Hand war, als hätte er sie auswendig gelernt. Grünfelders Schwiegersohn zog sogar ein paar Blätter aus der Innentasche seiner Weste, auf denen er die Größe, den wahrscheinlichen Ertragswert des Gutes sowie dessen Lage notiert hatte.
»Es ist bedauerlich, dass Klingenfeld nicht in der Nähe von Berlin liegt. Hier hätten wir leicht einen Industriebaron gefunden, der Interesse an einem standesgemäßen Landsitz hat. Klingenfeld befindet sich jedoch keine 8 deutschen Meilen von Bremen entfernt. Ach, übrigens nicht sehr weit von dem Gutshof ihres Mündels Natalia«,
sagte August von Grünfelder, um die Ausführungen seines Schwiegersohns zu ergänzen.
»Die beiden benehmen sich, als wollen sie einem zögerlichen Kunden einen Kauf schmackhaft machen«, fuhr es Fridolin durch den Kopf. Ehe er etwas einwerfen konnte, setzte Dohnke seine Ausführungen fort.
»Weder mein Schwiegervater noch ich können das gut übernehmen. Also haben wir gedacht, Sie könnten...«
»Jetzt ist die Katze aus dem Sack«, sagte Fridolin sich. Da Grünfelder die Verträge mit diesem Kunden in alleiniger Verantwortung unterzeichnet hatte, wäre es an ihm gewesen, den größten Teil des Verlustes aus seiner Einlage in der Bank zu begleichen. Damit aber wäre der Anteil des Seniors unter jenen gefallen, den er selbst besaß, und er an die erste Stelle der Direktorin gerückt. Für einen Augenblick reizte es Fridolin sogar, es darauf ankommen zu lassen. Dann aber dachte er daran, dass ihm eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Grünfelder und Dunkel lieber war. Doch war das Grund genug, sich ein so riesiges Anwesen zu kaufen?
»Wissen Sie«, sagte er gedehnt, »ich bin auch nicht mit einem grünen Daumen geboren worden, sondern als Sohn eines Soldaten. Aber Sie stammen doch aus einer Familie von Landedelleuten und können daher abschätzen, ob man Ihnen ein X für ein U vormachen will. Außerdem tragen mein Schwiegervater und ich bereits größere Verluste wegen des falschen Schmucks. Wenn wir jetzt auch noch das Gut behalten müssten, könnten wir die Summe, die nötig ist, um die Bank zu stützen, nicht mehr aufbringen«, erklärte Dohnke, dessen Stimme vor Nervosität schwankte.
»Es ist ja nicht so, dass Sie die Liegenschaft sogleich komplett bezahlen müssten«, sprang Grünfelder seinem Schwiegersohn bei. »Wir haben an einen Zahlungsrahmen von 10 Jahren gedacht. Natürlich zinslos. Außerdem zeichnen wir Ihnen eine 5%ige Erhöhung Ihrer Anteile ab.«
Fridolin blickte noch einmal auf das Blatt mit den Informationen über das Gut und blies langsam die Luft aus den Lungen. Bereits früher hatte er Überlegungen angestellt, sich in der Umgebung Berlins einen kleinen Landsitz zuzulegen, auf dem Lore und die Kinder ihre Ferien verbringen konnten. Doch es war etwas anderes, ein Anwesen mit vielleicht 20 oder 30 Morgen Land zu erwerben, als ein Gut der Größe Klingenfels. Allerdings wusste er, dass er sich dem Drängen seiner Geschäftspartner nur schwerlich entziehen konnte. Wenn er den gesamten Grundbesitz übernahm, würden sich Grünfelders und Dunkes Verluste um mehr als die Hälfte verringern und der Wert seiner Einlage wiederum um 5% wachsen.
»Wir sollten es ins Auge fassen, meine Herren. Sie werden erlauben, dass ich mir Klingenfeld ansehe, bevor ich eine Entscheidung treffe«, sagte er.
»Aber wir müssen bis Montag Bescheid geben, ob das Gut versteigert werden soll.«
Dunke wollte noch mehr sagen, doch sein Schwiegervater hielt ihn zurück.
»Herr von Trittin hat recht. Er wäre ein schlechter Geschäftsmann, würde er sich jetzt und auf der Stelle entscheiden. Wir werden dem Gericht auf jeden Fall erklären, dass wir das Gut selbst übernehmen. Sollte Herr von Trittin es dann nicht wollen, trage ich persönlich die Folgen. Ebenso die Verluste.«
Fridolin sah den aufgewühlten alten Mann an und empfand Mitleid mit ihm. Fürs Geschäft waren solche Gefühle jedoch nur hinderlich, und daher erklärte er nur, dass er mit diesem Vorgehen einverstanden sei. Lore verabschiedete den letzten Gast und sah sich in dem leeren Saal um, der immer noch von Kerzen in ein goldenes Licht getaucht wurde. Das Parkett glänzte ebenfalls golden, und die fein gemusterte Tapete warf den Schein der Flammen sanft zurück. Den Gästen standen 3 Räume zur Verfügung. In dem kleinsten konnten die Herren Zigarre rauchen und Cognac trinken. Der nächste stand den Damen zur Verfügung, die sich bei leichtem Wein unterhalten wollten, und im dritten waren all jene Leckerbissen gereicht worden, die Lore von den führenden Feinkostgeschäften Berlins hatte besorgen lassen.
»Bist du nicht zufrieden mit dem heutigen Abend?«
fragte Natalia angesichts der nachdenklichen Miene ihrer Freundin und Mentorin. Mit einer beruhigenden Geste wandte Lore sich zu ihr um.
»Oh doch«,
Es war ein schönes Fest. Dabei betrachtete sie das Mädchen mit forschendem Blick. Während sie selbst für eine Frau hochgewachsen war, reichte Natalia ihr gerade bis zum Kinn und wirkte in ihrem weißen Abendkleid wie eine Elfe. Lore wusste jedoch nur zu gut, dass in der teuren Seide mehr ein Kobold als ein Elflein steckte. Heute Abend hatte sie für Lores Geschmack ein wenig zu oft mit Leutnant von Buko getanzt. »Und du? Hast du dich amüsiert?« fragte sie.
»Es geht. Die meisten Leute sind stocklangweilig, ungeheuer von sich eingenommen und strohdumm.«
Lore war klar, dass mindestens einer dieser Punkte auf jeden ihrer Gäste zutraf. Bei einigen sogar alle drei. Sie kicherten, und Natalia hakte sich bei Lore unter.
»Sehen wir noch nach den Kleinen?«
Sie verließen die Repräsentationsräume der Villa und stiegen die Treppe zum nächsten Stockwerk hoch. Lore öffnete vorsichtig die Tür des Kinderzimmers und blickte hinein. Die Kinder lagen in zwei Himmelbetten. Im Schein des durch die Tür fallenden Lichtes konnte sie sehen, dass sowohl der vierjährige Wolfhard wie auch die zweijährige Dorothea süß und selig schliefen. Erleichtert schloss Lore die Tür und nickte Natalia zu.
Wolfi und Doro weilen im Traumland. »Ach, das tun wir beide in Kürze ebenfalls«, erklärte Natalia. »Wo ist eigentlich Fridolin? Ich habe ihn zuletzt nicht mehr gesehen.«
Grünfelder und Donke wollten ihn noch sprechen. Wer weiß, welche Geschäfte die beiden ihm diesmal unterbreiten. Lore ärgerte sich noch immer, dass die Kompagnons ihres Mannes diesen auch nachts in Beschlag nahmen. Hatte sie doch gehofft, sich mit Fridolin ein wenig über den Festabend und die Gäste unterhalten zu können.